Morgen miteinander. Guten Morgen. Genau. Das Thema von heute: Dein Herz. Ich habe die Predigt heute in zwei Teile geteilt. Der erste Teil behandelt unseren alltäglichen Umgang mit unserem Herzen, wie wir umgehen, wie wir den Alltag erleben mit unserem Herzen, was das für Auswirkungen auf unser Glaubenleben hat. Und der zweite Teil ist, welche Bedeutung dass das Herz bei Gott eigentlich hat und welche Angriffe dass das Herz ausgesetzt ist, wenn man nicht schaut drauf und wenn man sie nicht achtet. Der Stefan hat sehr gut gesagt, in unserer Welt, in unserem Sprachgebrauch hat das Herz eine ganz extreme Bedeutung. Ich meine, wenn ich mit Leib und Seele und Herz meine Frau liebe, dann ist es nicht so. Und die Frage, die Antwort hat Jesus Christus einem Schriftgelehrten gegeben. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Die Antwort dürfte den Pharisäer oder Schriftgelehrten, wo die Frage gestellt hat, nicht überrascht haben. Das ist genau die Antwort, wo man lesen im 5. Mose 6,5: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Die Bibelstelle hat der Schriftgelehrte unter Garantie kennt. Das ist nämlich genau die Bibelstelle gewesen, die sich die Schriftgelehrten so an Stirnbunden haben, in so einer kleinen Kastel drin, oder um die Händbunden haben, an so Bänder dran. Die Bibelstelle ist dem Mann bekannt gewesen. Der hat sie auswendig kennt, unter Garantie. Aber er hätte nicht danach gelebt. Weil im Alltag, wie wir leben, geht das verloren. Von ganzem Herzen, das wird in der Fülle von den Gesetzen und Verordnungen, wo wir haben, oder wo die Schriftgelehrten haben, geht der Gedanke, der geht verloren. Der Schriftgelehrte ist zuständig, sich die praktischen Gesetze auszulecken. Der hat jeden Tag damit zu tun gehabt und der hat sich nie mehr können aufs Wesentliche konzentrieren. Er hat den Blick verloren für da, was Gott eigentlich wirklich will. Bei uns ist es so, in unserem Leben, dass wir auch sehr einfach eigentlich permanent funktionieren. Also als Beispiel, unser Herz wird ja gar nicht gefragt im Alltag drinnen, sondern wir machen es einfach. Ich stelle mir den Schriftgelehrten ein bisschen als ein Bünzli vor. Der Bünzli funktioniert einfach. Als Beispiel, wir trennen Müll, also wir trennen den Abfall, es fragt sich niemand mehr warum. Wir machen es einfach, weil man es einfach tut. Oder etwas anderes, wir gehen zum Beispiel am Sonntag in die Gemeinde, viele fragen sich gar nicht mehr warum. Es funktioniert einfach, man macht es einfach. In unserem Alltag funktionieren wir wirklich gut ohne unser Herz. Wir brauchen das Herz gar nicht. Es funktioniert ja. Als Beispiel, dass ich in einer Gemeinde arbeite, als Gärtner, ist nicht mein Herzenswunsch. Da habe ich mir nie überlegt. Das ist nicht gekommen, weil ich jetzt verzweifelt gedacht habe, das mache ich jetzt, sondern das ist eigentlich der Ratschlag von meinem Vater. Mein Vater hat mir als junger Mann gesagt: Christian, wenn du als Handwerker willst anständig leben, musst du einen soliden, seriösen Arbeitgeber haben. Ja, ich habe das nie hinterfragt. Das ist einfach so passiert. Ich habe nie mein Herz gefragt, was willst du wirklich? Und das funktioniert seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren funktioniert das. Ist so und bleibt so, weil gut so. Praktisch, pragmatisch gut. Das ist so, fertig. Aber ganz anders ist bei einer anderen Frage. Vor ein paar Monaten hat es mich fast verrissen von Neid. Bin da im Stadtgarten drinnen gsi, hat abgeregnet, ist wüsch gsi, es hat mich richtig. Und ich habe vis-à-vis in der NAB, habe ich die Bänkler gesehen, in ihren schnigen Anzügen. Die haben Kaffee getrunken, dann ist es wunderbar gegangen und die haben mir den Kopf gerissen, was hast du falsch gemacht? Und da bin ich dann wirklich tief in mein Herz hineingegangen. Der Neid hat mich fast zerfressen. Und da habe ich dann mich gefragt, Christian, was ist denn eigentlich los mit dem Herzen? Warum bist jetzt du so neidisch? Und da bin ich dann auf den Grund gegangen. Und dann habe ich mir so feststellen, für mich bedeutet Erfolg etwas völlig anderes, als wenn ich das müsste bringen, was ich da in so einer Bank könnte bringen. Für mich bedeutet es etwas anderes, das ist nicht meine Welt. Aber da bin ich hin und nachgegangen, da bin ich zu meinem Herzen gegangen und habe mein Herz gefragt. Hey Herz, was meinst du eigentlich? Wie geht's dir? Erst dann, wo es mir wirklich schlecht gegangen ist, habe ich mein Herz angefragt. Das Verrückte ist, mit dieser Vorgehensweise gehen wir zu Gott an. Wir gehen zu Gott an, ja, es funktioniert ja, was ist los, es funktioniert ja. Aber das will Gott nicht. Gott sagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen. Gott ist kompromisslos. Gott fordert uns da raus, von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft. Wenn ich das nicht mache, wenn ich mein Glaubensleben da nicht von ganzem Herzen gehe, das ist eine sehr hohe Latte, ist unerreichbar für uns. Aber wir laufen in Gefahr, dass wenn ich nicht mit dem Herzen glaube, dass mein Glaube ein reiner Kopfglaube ist. Dass ich nur mit dem Kopf glaube und das Herz nicht dabei habe. Dass ich ein rein theoretisches, theologisches Fachwissen habe und Liebe für Gott nicht spüre und folglich auch keine Liebe ihm gegenüber empfinden kann. Wenn mein Herz nicht sensibel ist für Gott, wenn ich Gott nicht spüre und wenn ich keine Beziehung habe zu ihm, dann habe ich auch nicht den Wunsch, ihm zu gefallen. Oder wir haben Angst davor, uns ihm zu öffnen. Und wenn das passiert, kommt auf da raus eine Frustration oder sogar eine Rebellion raus, wo gegen Gott aufwächst. Martin Luther sagt, worauf du nur dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und da hat der gute Mann recht. Da hätte man recht. Worauf du nur dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Gott ist dein eifersüchtiger Gott. Gott ist eifersüchtig. Wir können nicht geteilt, wir können nicht Gott und dem Mammon dienen, sondern wir müssen es entscheiden. Und das wird Gott und da fördert er uns raus. Ihm geht es darum, dass wir ihm im Innersten vertrauen. Nur dieses Innere ist gar nicht so richtig präsent bei uns. Es ist ein lebenslanger Prozess, diese innere Prägung herauszuschälen. Haben wir hier aufgeschrieben. Und da ist mir das Gebet vom Bruder Klaus ins Sinn gekommen. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Was hindert uns zu Gott? Zuerst einmal mir selber. Ich. Es sind meine eigenen Vorstellungen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der wächst in einem Umfeld auf. Er ist in ständiger Verbindung mit anderen. Wir werden geprägt von unserem Zeitgeist. Wir werden geprägt von der Mode. Wir werden geprägt von der Umwelt. Wir werden geprägt von unserer Familie. Als Beispiel, es hat Begriffe wie Essen, Nahrung, Sicherheit eine ganz andere Bedeutung, wenn ich in einem südamerikanischen Slum aufgewachsen bin oder wenn ich da zu Bruck aufgewachsen bin. Das ist komplett anders. Ich habe ganz anderes Empfinden. Oder wenn ich die Bibelstelle von der Gleichheit aller Menschen vor Gott lese, dann hätte die Bibelstelle für den Sklaven in der Antike eine ganz andere Bedeutung, als wenn es ich als erwachsener, weißer Mitteleuropäer liest, für den das eine Selbstverständlichkeit ist. Man muss erkennen, dass, wie der Bruder Klaus schrieb, nimm mich mir, bedeutet, dass man sein eigenes Ego aus dem Zentrum entlässt und Jesus Christus einlässt. Und wenn man das macht, dann ist man am nächsten an der Wahrheit. Wenn man aus dem egozentrischen Leben raus kann und das christozentrische Sichtweise bekommt, dann ist man am nächsten an der Weisheit. Das ist der erste Teil von der Predigt. Der zweite Teil ist, was sagt die Bibel zu unserem Herzen? Für die Bibel ist Herz ein Ort, wo die innersten Entscheidungen und die Weichen für den Glaube gestellt werden. In Matthäus 16 bis 18 lesen wir, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Von einem Krisebaum kann ich keine Äpfel ernten. Und ein Baum, wo schlechte Wurzeln hat und schlecht veredelt ist, kann ich keine gute Früchte ernten. Eine Frucht ist immer das Ergebnis von dem Baum, der es hervorbringt. Keine Frucht kann ohne einen Baum entstehen. Also keine Baumfrucht. Und anders sie wie der Baum, der es hervorgebracht hat. Jesus benutzt das Bild hier, um uns zu sagen, dass was ein Mensch hervorbringt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Aus unseren Herzen fließt das Leben. Unser Herz ist ein Sammelsurium. Wir bedienen das Herz immer mit Aussagen. Was uns trifft im Herzen, das prägt uns. Aus deinem Herz, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn wir uns einen schlechten Schatz anhäufen, dann werdet mir auch schlechte Früchte bringen. Weil dessen unser Herz voll ist, dessen fließt es über. Und das Wichtigste bei uns ist, dass wir unser Herz bewahren. Wir dürfen nicht alles in unser Herz hineinlassen. Wir müssen schauen, in den Psalmen steht es drinnen, was vor allem anderen aber bewahre dein Herz. Wir dürfen unser Herz nicht allem aussetzen. Wir müssen selber achten auf das, was in unserem Herzen hineingeht. Beziehungsweise, wir sind verantwortlich, was wir in unser Herz hineinlassen. Und genau das ist unsere Konfliktzone. Das ist genau da. Da ist die Schnittstelle drinnen. Wir müssen entscheiden, was wir in unser Herz hineinlassen. Wem überlassen wir die Deutungshoheit über das, was uns passiert? Und mit dem Satz habe ich lang gerungen. Ich kann es euch sagen, der fällt mir nicht leicht. Nicht, dass uns etwas passiert, ist entscheidend. Unfälle passieren. Krankheiten gibt's. Geliebte Menschen sterben. Sondern die Schlussfolgerung daraus, welche Botschaft wir in unseren Herzen einlassen. Ich habe Bericht gelesen von Leuten, die in Deutschland im KZ waren, wo Auschwitz überlappt hat. Und die Überlebenden haben gesagt, erst an dem Punkt, wo sie haben können, ihren Peiniger vergeben, haben sie können weiterleben. Sie haben ihr Herz wieder selber in die Hand genommen. Sie haben die Deutungshoheit, sie haben sie nicht mehr als Opfer gesehen, sondern sie haben die Deutungshoheit, also die Aussage, welche Aussage lasse ich mein Herz selber wieder in die Hand genommen. Oder ein anderes Beispiel, ein guter Bekannter von mir, ja, mittlerweile sehe ich nicht mehr so, querschnittsgelähmt, Segelunfall. Und der hat zu mir gesagt, in dem Moment, wo er mit der Frage können aufhören, warum ich, in dem Moment hätte er das können loslassen und hätte wieder die Deutungshoheit, hätte wieder können leben, hätte das wieder können anfangen, dass er gelebt hat, hätte das können abschliessen. Also es ist ganz wichtig, was lönt mir in unser Herz rein, damit es uns nicht vergiftet. Und dessen fließt es über. Es ist für uns alle eine seelische Gesundheit, wenn wir das können beeinflussen. Wir sind selber verantwortlich für das, was mir unser Herz hineinlöhnt. Wenn es so einfach wäre. He? Wenn das so einfach wäre. Schaut mir einmal auf den Hiob. Der Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann gewesen, dem sehr gut gegangen ist. Und der Satan hat sich richtig geärgert drüber. Und er hat Gott dazu gebraucht, gebracht, dass er an Satan alles genommen hat und er hätte ihn sogar können, körperlich angegriffen. Also er hätte ihm sogar Krankheiten gegeben. Und da steht, aber strecke deine Hand nicht aus, hat Gott gesagt, und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Das ist Ziel gewesen vom Satan. Dass der Hiob Gott ins Angesicht flucht. Und hört, wir können sicher sein, wenn Gottes Ziel ist, dass wir ihn von Herzen anbieten, ist der Umkehrschluss, dass der Satan genau das probiert zu verhindern. Er wird dir ins Angesicht fluchen. Das ist Ziel gewesen vom Satan, dass der Hiob das Vertrauen in Gott verliert und dass er da richtig, ja, dass er sich abwendet von Gott. Was ich hier will sagen, ist recht gut beschrieben in der Geschichte von Leonid Tolstoi, des Teufels Knecht. Der Knecht ist bei einem Herrn gewesen, den es wirklich gut gegangen, also es ist den Sklaven bei dem Herrn wirklich gut gegangen. Die haben sich wirklich, der Herr hat geschaut auf sie. Und des Teufels Knecht hat mit den anderen Knechten eine Wette gemacht und hat gesagt, hey, überleg dir mal. Der ist ja nur so gut, weil wir ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Aber wehe. Wir machen mal etwas, was ihm nicht passt. Dann wird er sein wahres Gesicht sehen. Er ist eine Wette eingegangen mit seinen anderen Knechten. Kurze Zeit später hat er die Klagenheit gehabt. Der Gutsherr hat das festgemacht. Und hat seine Gäste an seine Tiere wollen zeigen. Und unter anderem ein wunderschönes Schaf. Das Teufelsknecht nimmt das Schaf und misshandelt es vor allen Augen. Er hat ihm beibrochen, hat es an der Wolle gerissen und so weiter und so fort. Der Gutsherr ist zuerst hergegangen und hat wollen so richtig dreifahren und hat wollen sagen, hey, so nicht mit mir, hä? Aber in dem Augenblick hat er gemerkt, was für Mächte das da dahinter steht. Und er hat den Köder nicht geschluckt. Er hat in sein Herz keinen schlechten Schatz angehäuft, sondern er ist derer Provokation aus dem Weg gegangen. Oder als anderes Beispiel. Autofahrer. Meine Frau und ich fahren mit dem Auto. Schön, stundenlang, Musik läuft, plötzlich muss ich bremsen. Meine Frau verschrickt, in dem Moment gibt es Kommentare von der Maria. und die ärgern mich. Die ärgern mich. Und in dem Moment kommt die Botschaft zu mir, sie wird es immer wieder machen, sie ändert sich nicht und Gott tut nichts dazu, dass sich das jemals ändert. Wenn ich dir Lüge glaube, wenn ich in der Lüge drinnen verharre, dann tue ich einen schlechten Schatz anhäufen in meinem Herzen. Ich darf die Köder nicht schlucken. Oder ein anderes Beispiel, das ist mir ganz letzte Woche passiert. Ich bin halb. Ich hätte 15 Leute können umbringen. Wirklich. Ich bin zu Bruck auf dem Baum oben gestanden, ich habe Bäume geschnitten, wir haben unten dran abgesperrt. Sauber, das gefährlich, geht nicht durch, Warnschild und so weiter, das alles gemacht. Ich glaube nicht. Leute mit Rollator und mit Kinderwagen kämpfen sich über die Äste drüber, während denen, dass mir in 5 Meter Höhe Äste aber keiner lernt. Ich bin schier einmal gelaufen. Und das Schlimme ist, ich bin fängst so hassig, dass ich richtig zynisch geworden bin, oder? Und mir gedacht habe, hey, gell, das ist schon noch schwierig, da über die Äste drüber zu steigen, vom Baum oben gerufen haben. Und da habe ich gemerkt, Christian, jetzt musst du aufpassen. Was jetzt mit dem Herzen passiert, ist nicht gut. Du fängst da richtig böse zu werden. Und da habe ich mich dann zurückgenommen und habe gemerkt, nein, ich darf in meinem Herzen keinen schlechten Schatz anhäufen. Wir merken, es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte. In Epheser 6, 11 bis 13 zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit dem Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Und mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tagen Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Es ist interessant, ein paar Vers vorher beschrieb Paulus ganz alltägliche Situationen, wie Kinder zu ihren Eltern, Eltern zu ihren Kindern, Chef zu ihren Untergebenen, Untergebene zu ihren Chefs, ganz alltägliche Situationen. Und da schrieb es der Paulus, da sollen wir die Waffenrüstung anlegen. Genau da liegt die Fallstricke drinnen. Da hätte mir ein bisschen geworfen. In ganz kleinen Situationen bestimmt mir, was mir in unserem Herzen für einen Schatz anlegen. Und das dünkt mir ein ganz wichtiger Vers. Es geht nicht gegen Menschen, sondern es geht gegen Mächte, die im Hintergrund arbeiten, die Situationen dazu benutzen, dass mit mir uns ein schlechter Schatz nicht anhelfen. In Petrus 5, 7 bis 9. Alle eure Sorgen werft auf ihn, also auf Gott, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Ich nehme an, dass die Leute in Palästina zur Zeit Jesu mit der Jagdweise von Löwen noch vertraut gewesen sind. Und interessant, ich habe vor ein paar Wochen eine Sendung gesehen, wo sie die Jagdweise von Löwen beschrieben haben. Der Löwe sieht, wie die meisten Katzen in der Nacht, sehr gut. Die Herdentiere weniger, ein Teil sieht gut, ein Teil weniger gut. Die Herdentiere ruhen, äsen, bewegen sie wenig in der Nacht, weil sie das Gelände nicht sehen. Das Interessante ist, der Löwe geht aber nicht her und krampft, nimmt sich als ruhendes Tier. Das funktioniert nicht so. Der Löwe braucht die Fluchtreaktion, damit sein Jagdreflex ausgelöst wird. Und wie macht er das? Der Löwe geht her, die jagen meistens im Team, und bewegt sich in der Herde hin und her. Und damit schafft er Panik unter der Herde. Und die stobert auseinander und dann sucht er sich das Tier aus, wo er wette, erlegen. Was heißt das für uns? Solange wir in der Sicherheit Gottes drinnen sind und bleiben, passiert uns nichts. Aber in dem Moment, wo wir die sichere Position in Gott verlassen und rausgumpen und woanders Sicherheit suchen, in dem Moment bietet mir Angriffsfläche und in dem Moment kann es der Satan. Nein. Die Ruhe in Gott benötigt aber sehr viel Vertrauen in Gott. Was nur mit einem guten Schatz im Herzen funktioniert. Es geht nicht darum, das Glas halb voll oder halb leer zu sehen. Oder unsere rosarote Brille aufzusetzen. Oder dass wir von Gott nicht klagen dürfen. Wir sollen klagen sogar. Es gibt das Buch, ganz Buch, die Klagelieder. Die Psalmen sind voll von Klagen. Wir sollen klagen. Wir sollen Gott unser Leid sagen. Wir dürfen klagen. Aber was wir nicht dürfen, ist, dass wir Anklage in unserem Herzen aufkommen vor Gott. Wir dürfen Gott nicht anklagen. Und genau da fängt die Therapie von Gott an. Da muss ich lesen. Halt, stopp, das ist das Falsche. Schluss. Da nun setzt Gott seine Therapie ein. Er will uns ein anderes Herz und einen neuen Geist schenken. Wir lesen den Hesekiel 26 bis 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es geht da um eine geistliche Herztransplantation. Gott allein kann unser Herz erneuern. Trotz aller Willenskraft kriegen wir das selber nicht hin. Und trotzdem sind wir beteiligt. Wir müssen unseren Widerstand gegenüber Gott aufgeben. Ehrlich zu unserem Versager stehen und vor Gott und seinen Möglichkeiten kapitulieren. Erst dann empfinden wir, dass unser Herz weicher und menschlicher wird. Es wird empfänglich für Gottes Liebe, offen für sein Reden und bereit, das Erkannte in die Tat umsetzen. Ein Herz aus Fleisch will, was Gott will. Es nimmt Gott in seiner Heiligkeit ernst und liebt ihn zugleich voller Dankbarkeit. Dieses neue Herz ist beziehungsfähig und barmherzig. Was für ein Segen und was für ein Segen für die anderen Menschen. Ganz am Schluss möchte ich euch noch das zeigen. Das ist ein Kalenderspruch. Aber mir dunkt, der hat sehr viel Weisheit drinnen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Sind die kleinen Dinge, wo uns das Leben bestimmen. Ich danke euch für das.